Willkommen zur 11. Folge meines Podcasts Futtermittelallergie bei Hund und Katze. Heute mal wieder der Hund mit Fallbeispielen. Ich möchte ein paar für mich wichtige Meilensteine rauspicken, die mir hier als Praktiker nochmals die Augen geöffnet haben, wie häufig die Futtermittelallergie vorkommt, wie erfolgreich ein Futtermittelausschluss sein kann und wie nachhaltig auch und effektiv, dass oft keinste Medikation dieser Welt diesen Zustand so herbeiführt, wie wenn die Besitzer diese Futtermittelallergie gleich angehen können. Dazu möchte ich einmal nochmal bei den Ohren bleiben, wie in der letzten Folge. Die Ohrenentzündung beim Hund ist ja sehr, sehr häufig futtermittelallergisch bedingt. Das ist inzwischen auch fast bei jedem Haustierarzt bekannt. Aber dass der Futtermittelausschluss über die Jahre immer schwieriger wird, das verhindert dann oftmals, dass dieses Wissen zum Erfolg führt. Und damit das auch nicht vernachlässigt wird, umso mehr soll dieser Podcast hier dazu beitragen, auch den Haustierärzten diese Erklärung dann und diese Begleitung abzunehmen, die sie ja gar nicht leisten können. In einer vollen haustierärztlichen Sprechstunde ist einfach dazu gar nicht die Zeit da. Es ist ja auch nicht die Erfahrung da, wie schnell sich die Futtermittelallergie gerade in den letzten Jahren verändert hat und wie oft man das hypoallergene Futter wechseln muss für den einzelnen Patienten, bis es passt, dass man da unbedingt dran bleibt, dass man eben weiter diese nachhaltigen, super tollen Effekte hat, ohne dass jetzt der Haustierarzt diese Beratungsarbeit machen muss und ohne dass der Besitzer dann frustriert nach dem ersten hypoallergenen Futter aufgibt und zwangsläufig der Patient dann lebenslang ein Patient bleiben wird. Das ist zwar erstmal schön für den haustierärztlichen Umsatz, aber irgendwann nicht mehr, weil dann gar nichts mehr hilft und über die Jahre das Problem nur stärker wird. Im Gegenteil, auch viele Patienten darunter ihr Leben lassen müssen. Und auch viel Tierärzte-Hopping aus Unzufriedenheit entsteht, aber auch die Haustierärzte selbst total unzufrieden sind, dass sie über die Jahre nicht helfen können und auch mit zusehen müssen, wie es schlechter und schlechter wird. Die erste Patientin, die ich als Meilenstein vorstellen möchte, ist eine Patientin, wo die Besitzer mich sogar übertroffen haben in der Motivation, diese mögliche Futtermittelallergie anzugehen. Oder was heißt übertroffen? Also die waren einfach die Traumbesitzer, dass ich gar nicht erst das Ohr anbehandeln sollte. Nora, so heißt diese Hündin, wollte sich auch sowieso nicht so gerne die Ohren behandeln lassen. Teilweise, weil sie wirklich ihre Besitzer nicht ranlassen wollte, also auch an Körperstellen, die ihr nicht wehtaten, wenn sie beschlossen hat, nee, heute nicht, dann war da keine Überzeugung stark genug, das dann machen zu können. Und auch aber, weil sie so eine starke, einschmelzende Ohrentzündung mit richtig gehendem eitrigen Sekret nur an einem Ohr hatte, dass in dem Fall es ja gerechtfertigt war, dass sie dann niemanden ranlassen wollte. Natürlich würde ich als Haustierarzt und als Dermatologe solch ein Ohr trotzdem behandeln, niemals lokal, wenn das zu schmerzhaft ist und ich auch gar nicht durch die Entzündung den Gehörgang komplett einsehen kann und auch das Trommelfell dadurch nicht sehe, aber natürlich oral. Bei heftigsten Fällen auch mit Cortison, dass das erstmal vernünftig abschwillt, nicht wehtut und ich dann vernünftig untersuchen kann. Oftmals reichen auch sehr viel verträglichere monoklonale Antikörper, die den Job auch sehr gut tun. Die Besitzer waren aber so offen mit Futter, obwohl das jetzt nicht unbedingt eine Hündin war, wo ich mir das so sehnlichst gewünscht hätte wie bei manch anderem Besitzer, weil sie nur eine einzige Ohrentzündung in ihrem Leben bis dato davor hatte. Sie kam mit 4 Jahren jetzt mit dieser schlimmeren Ohrentzündung. Und auch wenn die Verdauungssymptome ganz, ganz typisch zu einer Futtermittelallergie waren, nämlich Grasfressen, wo jeder andere Besitzer sagen würde, ja, das macht mein Zweithund auch oder alle meine Hunde davor oder alle Hunde, die ich kenne. Und trotzdem wollten die Besitzer partout keine Medikation, sondern sofort mit der Futterumstellung beginnen. Ich musste da also gar nicht viel von mir aus erzählen, was ich immer tue, selbst wenn es die allererste Ohrentzündung im Leben ist, spätestens mit einem Verdauungsmerkmal wie Grasfressen zusammen, erzähle ich das schon jedem Besitzer, dass er es einfach schon mal gehört hat, spätestens wenn es wiederkommt oder die Behandlung nicht anschlägt, was es sehr gerne auch schon bei der ersten Ohrentzündung gibt. Aber hier war das ein Fall, wo es nicht zwingend notwendig gewesen wäre, wo ich also nicht schon den Besitzer zwangsläufig belagert habe. Bitte, bitte stellen Sie das Futter um, sonst mache ich mir wirklich gravierende Sorgen um diesen Patienten auf längere Sicht, wenn es nämlich seine 20. Ohrentzündung ist, wenn er im ersten Lebensjahr schon damit angefangen hat, wenn er nicht nur Gras fressen, sondern auch 50 Mal Stuhlgänge am Tag hat oder super weich oder, dann schrillen bei mir ja schon die Alarmglocken und manchmal muss ich mich zurückhalten, den Besitzer wirklich zu beknien, jetzt sofort etwas dagegen zu unternehmen, weil ich Angst habe, dass das Immunsystem sich übermorgen überlegt, dass es jetzt richtig auf die Pauke haut. Das ist dann nämlich oft der Fall, wo man sich dann schulmedizinisch oder sonst wie medizinisch auf den Kopf stellen kann und die Reaktionen sehr, sehr schwer zurückbekommt, wo dann der Futtermittelausschluss auch schwieriger ist, weil wir zusätzlich mit dem Ohr dann viel zu tun haben. So kann sich der Besitzer ja vorher auf diese schwierige Futtersuche doch besser konzentrieren. Genau, also es gibt Fälle, in denen hätte ich den Besitzer schon mehr bedrängt. Hier musste ich es nur leicht ansprechen. Und die Besitzer, die selbst zwar in der Humanmedizin, aber da glücklicherweise schon große Erfahrungen, auch wenn die Humanmedizin insgesamt mit Ernährungsumstellungen, ich würde jetzt leider behaupten, ja, der Tiermedizin stark hinterherhängt, um es jetzt ehrlich auszudrücken, aber in dem Fall hatten die Besitzer da auch selbst mit ihren menschlichen Patienten sehr viel Positives gesehen und wollten nicht mal die orale Behandlung mitnehmen an diesem Tag. Ich meinte, okay, super, wenn wir sofort das Futter umstellen und sie ja nicht schon 10 Jahre eine Vorgeschichte hat, wir eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit haben, dass es mit der nächsten hypoallergenen Sorte klappen könnte und die Besitzer auch natürlich sofort wiederkommen würden, wenn sich das Ohr eher weiter verschlimmert und es nicht mehr auszuhalten gewesen wäre für die Hündin. Wie gesagt, rangelassen hätte sie so oder so niemanden. Es war ihr zwar sichtlich schmerzhaft, aber es war noch zu vertreten, dass wir diese starke Lust der Besitzer nicht verhindern, die wollte ich nicht schmälern und habe mich wirklich darauf eingelassen, okay, wir setzen jetzt alle Karten auf die Futterumstellung und reagieren sonst ein, zwei Tage sofort später. Und siehe da, das machte den Fall so bahnbrechend nochmal für mich und wird immer ein Meilenstein bleiben. Die Besitzer hatten Glück, dass die nächste Sorte, die sie sich ausgesucht haben, man kann sich die ja nur aussuchen, auch wenn wir bei den tiermedizinischen Sorten unsere Trefferquote wissen, die bei allen im Schnitt 1 zu 10 ist und mit jedem Tag damit rechnen, dass es auch noch schlechter wird und nicht bei 1 zu 10 bleibt. Bei allen Sorten, egal welche, das sticht keine hervor. Zu dem Zeitalter war es tatsächlich noch was Selbstzubereitetes von einem sehr, sehr kleinen Erzeuger. Und wir haben auch tatsächlich erstmal nur mit diesem Bio-Bio-Fleisch ohne irgendeinen Zusatz angefangen. Und das Ohr war in 2 Tagen wie geheilt. Also das war wirklich selbst für mich ein absoluter Meilenstein. So viel erwarte ich natürlich nicht von jedem Futtermittelallergiker. Aber wenn man das selber mal gesehen hat, ohne jegliches Medikament, und das konnte auch nur in dem Fall, dass die Besitzer gar kein Medikament mitnehmen wollten, kein orales und ein lokales bei dieser Hündin nicht möglich gewesen wäre. Nur so war dieser Meilenstein möglich, dass ich nach 2 Tagen auch selbst das Ohr sehen durfte und das selber kaum glauben konnte. Die Besitzer, wie gesagt, hatten Glück, dass dieses super, super Biofleisch, das war so ein ganz kleiner Biobauernhof, wo man extra hinfahren musste, den Erzeugern nicht erzählen durfte, für wen das Fleisch war. Und wie gesagt, das wurde ganz ausschließlich ohne Öl, ohne irgendetwas anderes, wo vielleicht ein Tierernährer sehr genauer schon bei 2 Tagen sagt, auweia, können wir Dermatologen bei Selbstzubereitetem nicht anders, als jeder Zutat so auf den Zahn zu fühlen. Die Besitzer haben selber sofort bemerkt, boah, Gras fressen gar nicht mehr, aber allein das Ohr. Und das Ohr hat ja nicht mal die Pflicht, innerhalb dieser kurzen Zeit besser zu werden. Normalerweise sehen wir es ja erst an der Verdauung und dann am Ohr. Und hätte auch viel mehr Zeit bekommen. Aber ja, das machte das zu einem Meilenstein. Mit dem Selbstzubereiteten konnten wir über die Jahre ja nicht dabei bleiben, weil das viel zu schwierig war. Wir mussten jedes Gemüse auch am allerbesten von einem super kleinen Bioerzeuger und auch nur bei der Sorte und bei dem Erzeuger bleiben, wie mit dem Fleisch. Und spätestens bei Ölen und dieser sehr, sehr wichtigen Mineral-Vitamin-Mischung, die man auf lange Sicht ja zugeben muss, waren die Ergebnisse einfach grottenschlecht. Wo wir ja überhaupt erst dazu übergegangen sind, diese Frustration auf uns zu nehmen, lieber das 10. Fertigfutter auszuprobieren, als wenn wir da diesen Zirkus mit jeder einzelnen Zutat haben. Und da auch noch größere Zahlen auf uns nehmen werden, von mir aus auch 1 zu 20. Manchmal macht man sich zwar als Dermatologe schon Sorgen, ob uns die Allergien so davon galoppieren, dass wir gar nichts Verträgliches mehr zu füttern haben werden, dann nützt uns unser Wissen auch nichts. Aber gut, bislang war es Gott sei Dank so wie mit Einbrüchen, dass zwar die Diebe mit jedem Diebstahl auch immer pfiffiger werden, aber Gott sei Dank diese Sicherheitssysteme auch jedes Jahr vorangehen und wir da immer noch tolle, tolle Erfolge haben, wie jetzt im Fall von Nora jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit ohne jegliche Medikation. Und dann sieht man auch auf der anderen Seite, wie viel man sich mit Medikamenten aber kaputt schmeißen kann, wenn der Besitzer nicht diese Offenheit für eine Umstellung hat, kann man sich wirklich teilweise kaputt schmeißen und das wird eher schlechter als besser. Also danke im Nachhinein an Noras Besitzer für diesen Meilenstein. Natürlich hatte Nora nie mehr Probleme damit, das Grasfressen stand sofort auf der Liste bei den Besitzern und sämtliche Verdauungssymptome. Sie sind dann zwar nicht bei diesen Biobauern geblieben, aber konnten anhand dessen dann die Fütterung viel besser beobachten und haben das im Keim erstickt und so soll das ja auch sein. Und ich komme ja immer noch aus einer 50-50-Praxis, wo ich das ja tagtäglich auch diese Überlappung sehe, wie viele Fälle gar nicht zum Dermatologen gegangen wären. Und wenn sie diese Beratung einfach mitbekommen, das geht ja ganz einfach, wenn sie mal Lust haben, hören sie sich den Podcast an, wie vieles man im Keim ersticken kann, wenn die Besitzer dafür aufgeschlossen sind. Und man darf eben auch niemals vergessen, dass ein Umweltallergiker nur ein Ausschlusspatient ist. Da müsste vorher der Futtermittelausschluss zu 1000% ausgeschlossen sein. Und umso schwieriger es ist, das Futter zu finden, umso mehr Patienten sind dabei, wo das niemals der Fall war, wo dann die Desensibilisierung vielleicht auch wirklich hilft, aber die Ursache trotzdem beim Futter bleibt. Und wenn das nicht angegangen wird, ja, es verschenkt man sehr, sehr viele Jokerlose für eine nachhaltige Besserung, ohne sie zu nutzen. Genau. Das zu meinem ersten Meilenstein, den ich vorstellen wollte. Der zweite Meilenstein war eine Schäferhündin, die leider gar keine Besitzer hatte, die dem Futter aufgeschlossen waren. Naja, sagen wir nicht gar nicht, sondern da war eine Offenheit da, die aber in der Praktikabilität sehr, sehr, sehr schwierig war, einfach weil die Fütterung sehr mit Gewohnheiten überdacht war und ja, Abwechslung wichtig war, Leckereien nebenher wichtig waren, Frisches nebenher wichtig war. Und eben mal so wie jetzt bei Nora, das Futter von jetzt auf heute komplett umzustellen und wirklich da die Zusammenhänge sehen zu wollen, war nicht. Ich kam zwar mit meiner Beratung schon immer an, das wurde immer sehr erfreulich angenommen, aber immer wenn man dann doch nachgefragt hat, was füttern Sie denn jetzt genau? Naja, aber die Leckerchen sind doch auch nur Pferd, obwohl man vorher sehr genau besprochen hat, dass die Allergiker das leider gar nicht so sehen, dass das Pferdeleckerchen genauso verträglich sein müsste, wie das Pferd enthalten in der hypoallergenen Diät, dass die Verträglichkeiten da wie Tag und Nacht sind. Das dauerte wirklich Jahre. Die Hündin kam nicht wegen der Haut zu mir, weil dann würde diese Zusammenarbeit leider nicht über Jahre bestehen können. Eine dermatologische Beratung ist viel länger, viel teurer. Und wenn da die Erfolge nicht da sind, gibt es leider viele Patienten, die dann nicht mehr vorgestellt werden, weil es den Besitzern einfach zu aufwendig ist. Auch das ist ein Knackpunkt, wo ich nicht wissen möchte, wie viel Patienten dann nicht geholfen werden kann, weil man hier die Stunde lang noch euphorisch war Und ja, dann mit dem Preis auch der dermatologischen Beratung und mit dem, dass man dann noch wochenlang dranbleiben müsste mit dem Futter, die Frustration so, zu groß war. Ich versuche zwar die Besitzer da, Gott sei Dank eben auch mit WhatsApp, mit dieser Möglichkeit oder mit Signal, auch aus der Ferne. Viele kommen aus 300 Kilometer Entfernung und mehr hierher, immer weiter bei der Stange zu halten, wie ein Cheerleader. Aber klar, die Motivation muss schon auch beim Besitzer selbst bleiben. Und so kam auch die peu à peu diese Idee auf Podcast und mehr, dass man die von mehreren Seiten aus der Ferne stärkt und publik macht, publiker als im Moment diese Beobachtungen. Aber ja, nicht Nora, der zweite Patient, das ist Bella. Bella war haustierärztlich in Behandlung und kam mit immer schlimmer werdenden Talgdrüsen. Das ist ja bei Schäferhunden bekannt, dass die sehr dazu neigen können, wird immer so ein bisschen dahingestellt, ach ja, das sind halt die Talgdrüsen vom Schäferhund und da kann man nichts machen, so wie die Alopecia X bei diesen Plüschrassen wie Chow Chow und Spitz und so weiter, da kann man halt nichts machen. Wird schon teilweise von den Helfern am Telefon den Besitzern zugerufen und so nach dem Motto, ach bloß nicht vorstellen, ein Spitz mit Haarausfall, das ist das und ist so. Und sich damit abgefunden. Ja, und wenn man hier dann so eine Meilensteine gesehen hat, wie jetzt das erste Beispiel Nora, und tagtäglich hier seine Arbeit trotzdem der normalen Haustierarzt-Sprechstunde macht, lässt man das kurz einfließen. Und in dem Fall war das wirklich eine sehr vertrauensvolle jahrelange haustierärztliche Zusammenarbeit, wo dann die Haut meinerseits natürlich tröpfchenweise mit dazu kam. Steter Tropfen höhlt den Stein. Und ja, über die Jahre mit leider auch operierten, entzündeten Talgdrüsen, die können ja so groß werden, dass der halbe Hintern vom Hund entzündet ist, wo man dann teilweise sogar chirurgisch ran muss. Das Problem ist, dann nimmt man diese entzündete Talgdrüse, 3 Monate später ist 10 Zentimeter weiter die nächste, die sich doll entzündet. Also da sieht man auch recht schnell, was die Chirurgen, wo die auch oft nur hinterherrennen, den dermatologischen Ursachen. Und auch wenn wir sonst in sehr vielen Fällen den Chirurgen die Füße küssen, dass da ihr Erfolg nur für sehr kurze Zeit sein wird, weil man der Grundursache damit überhaupt nicht auf den Grund geht. Ja, und Bella zeigte 5-mal täglich Stuhlgang. Das wurde von den Besitzern als immer rege, tolle Verdauung gesehen und war deshalb immer eher willkommen. War ja sonst kein Durchfall und sonst zeigte Bella keinerlei Probleme. Also warum? Diese tolle Fütterung, die ist ja auch toll, ne? Man hat auch immer das Gefühl, den sehr bemühten Besitzern da reinzureden, dass sie ihren Hund nicht toll füttern. Dabei war bei dieser Besitzerin auch gerade das Problem, dass sie es besonders gut meinte und besonders viel auch ausgegeben hat für die Fütterung und sich da sehr viel Gedanken gemacht hat und eben für Abwechslung und Wie gesagt, steter Tropfen höhlt den Stein. Wir haben Jahre gebraucht, dass eben Pferd nicht gleich Pferd ist, dass wir nicht von der ersten hypoallergenen Nahrung die Besserung sehen müssen, sondern auch verschiedene anschauen müssen, die dann individuell zu Bella besser passen. Also es war wirklich jahrelange leichte Dermatologenarbeit, dass ich immer nur ein Tröpfchen dazugegeben habe. Über Jahre auch schwere für mich, das so sehen zu müssen, wie in welche Richtung sich Patienten auch entwickeln können, wenn da nicht genug drauf eingegangen ist. Aber Gott sei Dank hatte das Ganze ein Happy End, weil ich zwar nicht zu nervtötend war, dass die Besitzer gesagt haben, so, entweder hören Sie jetzt auf, von der Fütterung zu erzählen, Frau Hager, und von der Verdauung, oder wir wechseln den Tierarzt. Soweit kam es Gott sei Dank überhaupt nicht, sondern da ist großes Vertrauen auf beiden Seiten. Und ja, wir haben es über die Jahre dann geschafft, da genug Bewusstsein zu schaffen und dann doch eine hyperallergene Sorte zu erwischen, wo tatsächlich die Talgdrüsen, und ich meine, ich habe das ja nur nebenher gemacht, weil ich damals noch nicht so viele Fälle mit diesen vermeintlich rassetypischen Talgdrüsen hier hatte, sondern bei uns Dermatologen stirbt die Hoffnung zuletzt, und dieses fünfmal täglich Stuhlgang wusste ich einfach von den anderen vielen, vielen Patienten, dass das auf gar keinen Fall normal ist. Und bevor wir der armen Bella das fünfte Mal irgendeine mega entzündete Talgdrüse operieren, habe ich halt mein Bestes versucht, ob wir nicht doch mal eine Fütterung finden wollen, wo Bella eben nur ein- bis zweimal täglich Stuhlgang hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ein Leben lang von Bella gebraucht, die Gott sei Dank wirklich 14 Jahre alt geworden ist, was ja für einen Schäferhund exorbitant gut ist. Wer weiß, ob Bella so alt geworden wäre, wenn die Besitzer sich nicht hätten durch die Tröpfchen den Stein höhlen lassen und wenn sie nicht zufällig hier bei mir gewesen wären, wo ich auch den Schwerpunkt Dermatologie schon sehr lange gemacht habe. Und ja, Bella musste in den letzten Jahren immer weniger bis gar nicht mehr an den Talgdrüsen operiert werden. Und Bella war für mich der Meilenstein, mit Talgdrüsenadenomen, insbesondere bei Schäferhunden, sind für mich absolut überhaupt nicht mehr genetisch. Bella ist der Meilenstein für ganz viele andere, seltenere Hauterkrankungen, die vermeintlich als genetisch, autoimmun oder nicht heilbar oder sonst wie nur schwer schulmedizinisch in den Griff zu bekommen sind. Und jeder Patient mit Talgdrüsenadenom, die sich so stark entzünden, dass es Probleme macht, bekommen selbst ohne typische Verdauungssymptome den Ratschlag, doch sich einfach mal den eigenen Hund mit verschiedenen Hypoallergensorten mal anzuschauen und da zu vergleichen. Und der dritte Meilenstein, ich werde dann immer ganz emotional, wenn ich da anfange, davon zu erzählen und drüber nachzudenken. Ich möchte den nur noch kurz anschneiden, ist ein Rhodesian Ridgeback mit humanmedizinischen Besitzern. Da war die Ehefrau wieder die zwar nicht mit Ernährung als Ärztin gearbeitet hat, aber sehr der Medizin und auch sehr medizinischen Fortschritten, medizinischen Möglichkeiten aufgeschlossen war. Und sofort, auch wenn man bei einer SLO, das ist eine für Rhodesian Ridgebacks und für Schäferhunde sehr, wird als typisch angesehene Erkrankung der Krallen gesehen. Die Abkürzung immer wenn so tolle Namen und Abkürzungen für Erkrankungen da sind, ist das für mich immer ein ganz starkes Zeichen, dass die Wissenschaft noch sehr wenig darüber weiß, bis gar nichts. SLO ist die Abkürzung für den tollen Namen symmetrische lupoide Onychodystrophie. Das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Symmetrische lupoide Onychodystrophie. Also symmetrisch muss die immer nicht sein. Die Erkrankung beginnt oft so, dass der Hund eine Kralle verliert oder die Kralle ist nur angerissen. So typisch am Nagelfalz. Ganz typisch, wie wenn der Hund eben durch dieses Gitter gelaufen ist, wo man sich die Schuhe schön abputzen kann, gibt es ja immer noch diese schrecklichen Gitter. Wenn da die Größe der Kralle zum Größe des Gitters gut passt, zack, bleiben die dran hängen, reißen sich die Kralle ein, häufig eben in der Nähe des Krallenbettes. Die Kralle entzündet sich dadurch, muss oft gezogen werden. Sobald die Kralle dann gezogen ist, weil es viel mehr wehtut, wenn die da angebrochen am Nagelfalz die ganze Zeit sich bewegt, das kennt man ja von sich, wenn man sich den Nagel anreißt, dann wird die gezogen und Verband drauf. Dem Hund geht es durch das Ziehen sofort besser. Nach wenigen Tagen bildet sich da so eine durchsichtige bis rosafarbene Haut darüber, bis die Kralle nachwächst. Dauert bis zu 2 Monaten und die Geschichte ist gegessen. Blöd ist dann nur, wenn der Hund, und das muss nicht symmetrisch sein, keine 2 Wochen später oder wann auch immer, die nächste Kralle sich angeblich einreißt. Und die nächste und die nächste und die nächste. Und klar, wenn so ein Fall dann voranschreitet, dann sind es schon mal dann alle Krallen, muss aber nicht symmetrisch sein. Also wenn spätestens mehrere Krallen bei auch natürlich gehäuft Rhodesian Ridgeback oder Schäferhund einreißen, kann aber auch bei jeder anderen Rasse der Fall sein, muss man an SLO denken, symmetrische lupoide Onychodystrophie. Onycho heißt Kralle, Dystrophie, dass das Krallenhorn nicht vernünftig wächst. Und lupoid, weil die Wissenschaftler eine autoimmune Erkrankung dahinter vermuten. Ob lupoid, dieses Oid heißt ähnlich. In der Histopathologie sieht man ähnliche Veränderungen wie bei den anderen autoimmunen Erkrankungen, also gerade beim Lupus. Und deshalb wird da eine Ähnlichkeit vermutet. Man findet aber bei der SLO inzwischen sogar in der Literatur immer wieder, da heißt es zwar dann anekdotisch, dass man das im großen Stil nicht nachweisen kann, aber dass auch schon andere Dermatologen auf die Idee gekommen sind, dass das einen Zusammenhang mit dem Futter haben müsste. Ich habe mir aber die Jahre sowieso angewöhnt, ich die komische Futtertante, dass ich bei jedem Problem, wo ich mit der Schulmedizin unzufrieden bin, auch eine Futtermittelallergie vermute. Bei fast jedem könnte ich noch über die Jahre ausweiten, wer weiß. Aber die SLO gehört spätestens seit meinem heute 3. Meilenstein, den ich heute vorstelle. Das ist die Sina. Spätestens seit Sina. Ich habe ja aber vorher schon in der Literatur diese Anekdoten von Futtermittelallergie gelesen. Und wenn ich sowas lese, ist es ja sowieso schon mit mir vorbei. Aber spätestens mit Sina, wo ich es sehen durfte. Wir hatten zwar Pentophyllin am Anfang mitgegeben, das ist ein Durchblutungsförderer, der die Krallen dann wieder zu einem vernünftigen Wachstum anregen soll. Ich betone nicht ohne Grund soll, weil die Effekte da sehr, sehr gering bis gar nicht da sind. Aber gut, Pentophyllin hat sie zwar auch noch bekommen. Am Schluss hat die Besitzerin das dann nicht mehr geben wollen, weil es mit der ausschließlichen Fütterung dann schwierig wurde, ihr das Medikament einzugeben. Und aber auch wie beim ersten Fall, wie bei Nora, eine Medizinerin, die absolut sofort das Futter umgestellt hat auf ausschließlich, ohne dass sie da die Motivierung gebraucht hat, dass sie leider davon ausgehen muss, dass wir es an den Krallen erst nach 2 Monaten sehen, ob es überhaupt erfolgreich sein wird und dass uns da auch noch passieren kann, dass die Verdauungssymptome tippitoppi sein können und wir trotzdem 3 verschiedene Hypoallergenensorten uns da anschauen würden, bevor wir das als Möglichkeit ausschließen würden. Bei Sina ging das Gott sei Dank innerhalb von 2 Monaten sehr gut, dass wir mit der ersten ausgewählten Sorte keinerlei Verdauungssymptome hatten. Sie hatte davor auch sehr wenig. Sie hat ab und zu aufgestoßen. Das war dann mit dem Analogenic ausschließlich gar nicht mehr der Fall. Pentophyllin hat sie, glaube ich, nur 2 Wochen bekommen. Und obwohl schon mehrere Krallen an mehreren Pfoten auch schon dieses veränderte Wachstum gezeigt hatten und eingerissen waren, hatte sie nie wieder danach Krallenveränderungen. Und ich habe Sina natürlich für alle anderen SLO-Verdachtsfälle, war dann natürlich sowieso bahnfrei. Sowieso ja schon vorher, dass ich es gelesen hatte, aber mit Sina, dem ersten Fall, wo die Besitzer absolut die Fütterungsempfehlung befolgt haben und sich nicht, sie hätte sich auch nicht frustrieren lassen. Wir Dermatologen kennen ja schon die Pappenheimer an Menschen, die wir vor uns haben. Und das war auch jemand, der da absolut Feuer und Flamme war und dem auch rigoros nachgegangen ist. Und ja, Sina war haustierärztlich. Das ist der Vorteil, wenn man beides zusammen macht. Wird vielleicht so dann enden, dass ich dann immer noch den Bezug zum normalen haustierärztlichen Alltag behalten möchte, weil man da viel mehr sehen kann. Und ja, das ist dann eine wahre Freude. Und jeder, der mit Verdacht SLO hierher kommt, egal ob mit Verdauungssymptomen oder nicht, dem kann ich nur das nahelegen. Ich kann natürlich nicht jeden Besitzer jeden Tag bei ihm als Cheerleaderin vors Haus fahren und da die Motivation weiter. Aber ja, mit jedem Fall, der hier in die Praxis kommt und den man begleiten darf, hätte man Lust, rauszurennen als Cheerleader und sagen, yay, bitte, versucht es. Es kann sich nur lohnen. Genau, so, das sind die 3 Meilensteine, die ich heute vorstellen wollte. Bestimmt nicht die einzigen, bestimmt nicht die letzten. Jeden Tag kann man hier neue Bücher schreiben. So schnell können die Bücher gar nicht veröffentlicht werden, wie man Fälle begleiten darf, wo es sich lohnt, Futter umzustellen, da offen zu sein, zu beobachten. Jeder Allergiker oder jeder Patient, der ein ungelöstes Problem hat und gefüttert werden muss, sollte immer dahingehend beobachten werden, ob es nicht doch eine Futtermittelallergie sein könnte. In diesem Sinne einen super Tag. Dranbleiben, die guten Nachrichten weiter verteilen, damit so vielen Patienten wie möglich geholfen werden kann. Und für alle, die lieber lesen als hören, empfehle ich mein E-Book bei Amazon unter Futtermittelallergie bei Hund und Katze von Margarete Anna Hager.